Hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime of Your Life.
Mord und Totschlag.
Und ich starte direkt mal mit einem Fall, der mich diese Woche wirklich beschäftigt hat. Und zwar gab es ja quasi neue Erkenntnisse im Fall von dem getöteten Fabian aus Güstrow. Der 8-Jährige ist ja erstochen worden und von Anfang an war ja die Ex-Freundin des Vaters unter Verdacht. Insbesondere,
das wusste ich nicht, dass er erstochen worden ist.
Ja. Und insbesondere die Mutter hatte auch die Ex-Freundin des Vaters unter Verdacht und letztendlich ist sie schon lange in Untersuchungshaft, aber nun hat sich die Beweislage nochmal geändert und man kann jetzt davon ausgehen, dass sie auch bei Zeiten dann verurteilt wird wegen des Mordes an Fabian. Und ja, ich muss sagen, ich finde den Fall nach wie vor total bedrückend und habe mich aber in Anführungsstrichen gefreut, dass es jetzt da nochmal neue Erkenntnisse gibt und hoffe, dass die Familie so eben ein Stück weit Frieden findet mit dieser Situation.
Die Sache ist immer, dass es immer so lange dauert, bis so ein Prozess anfängt.
Ja, es ist oft sehr langwierig, aber ich bin da guter Dinge, dass die Familie dann Klarheit hat irgendwann.
Ja, Tanja, was ich ja auch immer noch ganz spannend finde, dieser Fall mit dieser Rebecca Reusch.
Ja, den finde ich auch unglaublich
oder?
Spannend, ja.
Da ist, glaube ich, der Schwager auch im Verdacht, aber da ist auch noch nicht so richtig, Beweise haben sie wohl nicht. Ne?
Und nee,
sie vermuten ja, also, oder es gibt ja sogar Stimmen, dass das nie gelöst werden kann oder so.
Genau, da gibt es ganz viele Indizien, aber die Familie steht ja auch komplett hinter ihm.
Ja.
Und also das finde ich ist ein unglaublich spannender Fall, gibt es auch sehr viele sehr gute Podcasts zu. Und ja, ein komplexer und hoffentlich irgendwann mal gelöster Fall.
Ja, gut. Und hast du denn heute für uns einen gelösten Fall?
Das kann man so oder so sehen,
okay.
Will ich mal sagen. Was ich in jedem Fall diesmal nicht habe, ist ein so grausamer und blutiger Fall wie die letzten beiden Male. Aber genau das, was du ansprichst, finde ich eigentlich das Spannende. Denn ja, ist dieser Fall jetzt gelöst oder nicht? Das ist nämlich die große Frage. Es geht um den Fall von Adnan Syed, der 1981 in Baltimore geboren wurde, als Kind pakistanischer Eltern. Und 1998, also als er 17 war, mit seiner Mitschülerin Hae Min Lee aus Südkorea zusammengekommen ist. Beide mussten die Beziehung geheim halten, weil beide Familien ein Problem damit gehabt hätten. Und das hat natürlich die Beziehung schon etwas erschwert für beide. Hinzu kam, dass Syed super eifersüchtig war. Und all das weiß man, weil die Hae Min ein Tagebuch geführt hat und da wirklich sehr akribisch vieles hineingeschrieben hat. Unter anderem schrieb sie, dass er häufig besitzergreifend und sehr kontrollierend war und dass sie sich mehrfach von ihm getrennt hatte. Im November 1998 trennt sie sich endgültig. Sie schreibt auch einen kleinen Abschiedsbrief an ihn, zu dem komme ich gleich noch. Silvester 1998 lernt sie auch schon ihren neuen Freund Don kennen. Und am 12.01.1999, einen Tag vor ihrem Verschwinden, schreibt sie als letzten Tagebucheintrag, Don ist ihr Seelenverwandter. Am 13.01.1999, der Tag des Verschwindens, ist sie in der Highschool und geht gegen 14.15 Uhr zum Parkplatz, um mit ihrem Auto zum Kindergarten zu fahren, wo sie ihre Cousine abholen sollte. Sie gilt als super zuverlässig und holt ihre Cousine nicht ab, sodass sie abends als vermisst gemeldet wird. Am 9.02., also knapp einen Monat danach, findet man in einem Wald ihre Leiche. Nur oberflächlich, tatsächlich mit Laub bedeckt, in so einer kleinen Mulde. Also ich sage mal, da hat sich jetzt jemand nicht so viel Mühe gegeben, die Leiche zu verstecken. Wie wir das schon kennen, sind Freunde und Ex-Freunde immer die ersten Verdächtigen. Und somit geraten Don und Syed eben in Verdacht. Don hat ein Alibi, er war bei der Arbeit und wurde dort auch gesehen. Allerdings, Syed hat kein wirklich gutes Alibi zu dem Zeitpunkt. 3 Tage nach dem Fund der Leiche gehen bei der Polizei 2 Anrufe ein. 2 Anrufe derselben Person. Die Person sagt, dass Syed und Hae Min sich immer in der Nähe von diesem Wald, wo die Leiche gefunden wurde, getroffen haben. Und Syed mal gesagt hätte, wenn er sie umbringen würde, würde er ihr Auto im See versenken. Und man sollte doch mal ihn als Hauptverdächtigen betrachten. Dass er die Leiche im See versenken würde, sagte der Anrufer, hätte er einem guten Freund erzählt. Diesen Freund hat man nun befragt und er hat es aber nicht bestätigt. Dann werden die Telefondaten ausgewertet und man stößt auf eine Jennifer Pusateri, die an dem Tag mehrfach von Zeit angerufen wurde. Sie leugnet das und gibt es dann aber irgendwann zu und erzählt, dass ein enger Freund von beiden, Jay, ihr erzählt hat, dass Syed ihm gesagt hätte, dass er sie erwürgt hat und Jay ihm helfen musste, die Leiche zu begraben. Und da kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt ins Spiel, denn zu dem Zeitpunkt war noch nicht veröffentlicht, dass sie erwürgt wurde. Das heißt, definitiv hatte sie, diese Jennifer, zu dem Zeitpunkt Insiderwissen. Aber woher? Jay wird jetzt also befragt, bestätigt alles und führt die Beamten zum Parkplatz, wo das Auto steht. Am 28.02.1999 wird Syed verhaftet und der erste Prozess muss aufgrund von Formfehlern abgebrochen werden. Später stellt sich heraus, die Jury hätte vermutlich unschuldig entschieden. Jetzt komme ich nochmal zu dem Abschiedsbrief, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Auf der Rückseite des Abschiedsbriefs hat Syed was notiert. Und zwar, ich werde töten. Seine Freunde sagen jedoch, er hatte kein großes Problem mit der Trennung. Und für mich ist das eigentlich so das Wichtige in diesem Fall. Es gibt für beide Seiten gute Argumente. Was auch total auffällt, ganz viele Freunde von Heyman haben sie die ganze Zeit versucht, noch weiter anzurufen. Sie war ja einen Monat quasi vermisst gemeldet. Mhm. Nur Syed hat sie nie wieder nach ihrem Verschwinden kontaktiert. Vielleicht, weil er wusste, dass sie schon tot war.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Jay behauptet also, Syed hätte ihm die Leiche im Kofferraum gezeigt, widerspricht sich aber andauernd. Da gibt es unzählige Punkte, wo er sich widerspricht. Einmal sagt er, die Leiche wurde im Kofferraum gezeigt, dann wieder war es an einem anderen Ort. Dann widerspricht er sich mit den Uhrzeiten, mit den Tagen. Also es gibt ganz, ganz viele Widersprüche in seinen Aussagen. Auch die Handydaten wurden von der Polizei anfänglich vermutlich falsch interpretiert. Es gab nur eingehende Anrufe, die den Standort von Syed bestätigten, keine ausgehenden Anrufe. Das war somit unzulässig vor Gericht. Und irgendwann wurden Podcaster auf diesen Fall aufmerksam und widmeten in ihrem Podcast Serial diesen Fall die gesamte erste Staffel im Jahr 2014. Zu dem Zeitpunkt muss man sich vorstellen, sitzt Syed ja immer noch im Gefängnis, seit er 17 ist. Der Podcast hat über 100 Millionen Downloads, also auch an der Stelle eine Empfehlung, falls man sich mit diesem Fall etwas näher beschäftigen möchte, weil das muss ich dazu sagen, ich kann den jetzt wirklich nur ganz oberflächlich hier wiedergeben. Da gibt es unglaublich viele Indizien, Beweise etc. Das ist ein sehr, sehr komplexer Fall. Was sprach jetzt dann doch für die Unschuld von Syed? Es gab doch ein Alibi. Eine Zeugin hatte ihn zu dem Zeitpunkt des Todes in der Bibliothek gesehen. Aber die Verteidigung hatte diese Zeugin einfach gar nicht aufgerufen. Die Anwältin von Syed soll zu dem Zeitpunkt des Verfahrens bereits krank gewesen sein. Vielleicht war das ein Grund. Dann hatte ich schon gesagt, Jay hat sich andauernd widersprochen. Und insbesondere passte der ganze Zeitplan mit dem Mord und dem Alibi nicht zusammen. Syed saß also jetzt 14 Jahre lang ohne neues Verfahren im Gefängnis. Und wie ich schon sagte, 2014 kam jetzt der Podcast und schob das Ganze nochmal an. Nicht, dass er jetzt neue Beweise hervorgebracht hätte, aber er brachte das ganze Thema nochmal hoch. Das war, wie ich schon sagte, ein Riesenerfolg in Amerika. Und dadurch beschäftigten sich alle nochmal mehr mit dem Fall. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass die Familie von Syed natürlich schon ganz häufig versucht hatte, den Fall nochmal neu zu verhandeln. Es gab keine Chance und 2016 bekam sie jetzt einen neuen Prozess. 2019 wurde diese Möglichkeit wieder zurückgenommen. Und 2022 stellte die Staatsanwaltschaft überraschend auf einmal selbst den Antrag, diesen zurückgenommenen Prozess wieder zu genehmigen. Und nach 23 Jahren im Gefängnis wurde Syed tatsächlich freigelassen. 2023/24 wurde entschieden, die Urteilsaufhebung war nicht korrekt, aber er hat seine Zeit verbüßt. Und somit stehen wir jetzt immer noch an dem Punkt, ist der Fall gelöst oder ist der Fall nicht gelöst? Mhm.
Und vor allem, wenn er unschuldig war, hätte er eine fette Entschädigung gekriegt in Amerika. Ne?
Das ist natürlich auch ein Punkt. Ja. Also er wurde entlassen, weil er seine Zeit verbüßt hat. Das heißt, er wurde nicht offiziell als unschuldig entlassen.
Ja.
Vielleicht auch aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Aber wenn man sich jetzt eben in der Tiefe mit den Beweisen und Indizien auseinandersetzt, ich persönlich, ich finde den Fall für mich ungeklärt.
Ja, ist er auch.
Also,
und vor allen Dingen für ihn ist es die Zukunft ja auch schlimm, ne? Weil jeder Mensch kann ja zweifeln, ob er unschuldig oder schuldig ist. Ne? Gerade auch beim Job finden oder Wohnungssuche oder sonst was.
Und da ist natürlich der Podcast für ihn Segen und Fluch gewesen.
Ja.
Der Podcast hat dafür gesorgt, dass er nochmal einen neuen Prozess bekommen hat. Aber dadurch hat er natürlich auch eine Bekanntheit, die ihm auch schaden kann.
Natürlich.
Und von daher ist das für mich, zum einen ist es natürlich ein spannender Fall, weil ein Podcast so einen wichtigen Anteil daran hatte, aber es ist für mich auch ein Fall, wo ich selber nicht sagen kann, und das müsst ihr auch alle für euch entscheiden, ist er nun schuldig oder unschuldig? Ich weiß es nicht.
Weißt du denn, ob er irgendwie noch da was für tut, seine Unschuld zu beweisen?
Er hat immer wieder betont, dass er unschuldig ist. Er hat aber das, was ich herausgefunden habe, ich sag mal, gar nicht so groß in Anführungsstrichen gekämpft.
Das lassen wir dann mal so stehen.
Ja.
Ja, Tanja, dann komme ich mal zu meiner Liebesgeschichte, die leider tragisch endet. Da fange ich gleich mal mit der Frage an, kann man in Verzweiflung leben, ohne sich den Tod zu wünschen? Kann ein Mensch jemals die schrecklichen Bilder in seinem Kopf löschen? Bilder, die zeigen, wie die große Liebe erschossen, zerstückelt und verbrannt wird? Heike Dorsch hat das Martyrium ihres Lebensgefährten Stefan beinahe hautnah miterleben müssen. Sie hat in die eiskalten Augen seines Mörders geblickt. Er wollte auch sie erschießen. Also diese Geschichte von Heike Dorsch aus Würzburg und Stefan Reimann aus Pinneberg, das ist ja hier bei uns fast um die Ecke, er beginnt mit der Liebe, der ganz großen Liebe, die so berührend ist, als sei sie ein Märchen. Weil man nicht zu glauben vermag, dass es so etwas in unserer heutigen Zeit noch gibt. Sie, Produktmanagerin, und er, Unternehmensberater, begegneten sich 1994 und vom ersten Augenblick an spürten beide so eine elektrisierende Anziehung, dass sie nicht aufhören wollten zu reden, als hätten sie Angst, dass sie sich danach verlieren können. Aber sie trafen sich am nächsten Tag wieder. Beide waren bereits vor der verabredeten Zeit da, weil sie es nicht erwarten konnten, einander wiederzusehen. Ich bin etwas zu früh. Ich auch, sagte Stefan. Beide lachten. An diesem Tag planten sie beide bereits ihre gemeinsame Zukunft. Ich will um die Welt segeln, aber nicht erst, wenn ich Rentner bin. In ein paar Jahren schon, meinte Stefan, soll es losgehen. Vielleicht hatte er Heike in diesem Moment ansehen können, was in ihrem Kopf vorging. Irgendwie schien sie erschrocken zu sein. Ich nehme dich mit, hast du Lust? Ich kann nicht segeln. Das kann man lernen. Das war also ein Ja. Er lächelte ein besonderes Lächeln, mit dem er auf Anhieb Heikes Herz berührt hatte. Heike und Stefan änderten von da an ihr gesamtes Leben. Sie legten jeden Pfennig, später dann jeden Cent zur Seite für ein großes Segelboot, für ihre Reisekasse. Aber der Verzicht machte den beiden nichts aus. Sie sparten schließlich für ihren gemeinsamen Lebenstraum. Ihre grenzenlose Liebe ließ sie jedes Opfer vergessen. Heike lernte mit Hochdruck das Segeln. Aber es sollte noch 14 Jahre lang dauern, bis aus dem Traum Wirklichkeit wurde. 2007 fand Stefan im türkischen Marmaris endlich das Schiff seiner Vorstellung. Einen 4 Jahre alten Aluminiumkatamaran, stolze 14 Meter lang und 7 Meter breit, mit 9 Schlafplätzen. Dann kam das noch zu. Beinahe ein Jahr lang bauten die zwei angehenden Globetrotter ihr Schiff um. Sie statteten es mit einem Generator, einem Wasseraufbereiter, mit Solarzellen und einer Amateurfunkanlage aus. Zur Ausrüstung gehörten zudem eine Angel- und Tauchausrüstung und Kiteschirme. Zum Schluss gab sie ihren Katamaran noch einen Namen, Bayou. Heike und Stefan starteten in das Abenteuer ihres Lebens im Mai 2008. Von der Türkei aus segelten sie nach Ägypten, Tunesien, Marokko, Kapverdische Inseln. In Kuba blieben sie 3 Monate, weil es so faszinierend war. Ich lebte in einem Traum, der nie enden wollte. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es so ein Glück geben könnte, wie ich es Tag für Tag mit Stefan erleben durfte. Es war für mich ein Geschenk des Himmels, erinnerte sich Heike später, als sie verzweifelt versuchte, die Schreckensbilder vom furchtbaren Ende ihres Freundes Stefan aus ihrem Kopf zu kriegen. Barfuß liefen die beiden nach Hakawi, einem kleinen Dorf 20 Gehminuten vom Strand entfernt. Sofort sprach Heike ein Einheimischer an. Ein kräftiger Mann mit auffallend tätowierter Brust. Er stand neben einem Pferd. Heike und Stefan unterhielten sich ein paar Minuten mit ihm. Dann gingen sie weiter. Am nächsten Tag besuchten sie den Waipu-Wasserfall. Auf dem Rückweg winkte ihnen ein Mann zu. Es war wieder Arihanu, wollt ihr nicht mit mir essen? Ich habe gerade gekocht. Heike lehnte freundlich ab. Arihanu erzählte dann noch von dem wilden Ziegen auf der Insel. Ich gehe nachher auf die Jagd. Komm doch mit, wandte er sich an Stefan. Sie verabredeten sich für 15 Uhr. Stefan umarmte Heike so innig, bevor er ging, als hätte er bereits eine Vorahnung. Heute am Abend machen wir Ziegenbarbecue, rief er auf Arihanus Dingiboot Heike zu. Sie winkte, als die Männer losfuhren. Es ist das letzte Mal, dass sie Stefan sah. Als die Dunkelheit einbrach, machte sich Heike langsam Sorgen. Wo blieb Stefan bloß? Dann hörte sie Arihanu ihrem Namen rufen. Sie spürte sofort, dass etwas nicht stimmt. Stefan verletzt, Unfallwald, stammelte er. Heike hatte plötzlich ein Bild vor Augen, das sie erschreckte. Stefan lag hilflos im Wald. Er blutete. Ich muss zu ihm. Ist Stefan schwer verletzt? Fragte sie dann. Sie holte eine Taschenlampe und stieg in Arihanus Dinghi. Wo der Wald begann, hielten sie an, rannten in den Dschungel tiefer und tiefer. Nach einer Viertelstunde endete der Pfad. Wo ist Stefan? Schrie Heike Arihanu an. Ich weiß nicht, wo ich ihn hingelegt habe. Das nicht heftig? Wie blöd bist du eigentlich? Ich gehe jetzt zur Polizei. Als sich Heike umdrehte, blickte sie in einen Gewehrlauf. Jetzt stirbst du, murmelte Arihanu. Sie schlug sein Gewehr weg, schrie nach Stefan. Arihanu überwältigte sie, fesselte sie an einem Baum. Er versuchte, sie zu vergewaltigen. Heike wehrte sich in Todesangst. Schließlich ließ er von ihr ab, verschwand in der Dunkelheit. Ob er nur hinter einem Baum lauerte, dachte Heike. Heike konnte sich befreien, dann lief sie um ihr Leben, orientierungslos, fast blind. Immer wieder stolperte sie, fiel hin. Irgendwann erreichte sie den Strand.
Was ja also ein Glück ist, ne? Da kannst du dich ja auch so verlaufen, dass du da nie wieder rauskommst.
Ja.
Und vor allen Dingen triffst du da niemanden.
In der Dunkelheit und wo du dich überhaupt nicht auskennst.
Ja, ja, also deshalb ich meine, ne? Das kann wirklich sein, dass du da nicht rausfindest.
Wie sie das schaffen konnte, weiß sie bis heute nicht.
Ja, das war Glück. Die ist in eine richtige Richtung gelaufen, ne?
Sie sprang ins Wasser und schwamm. Freunde, die neben ihrem Boot ankerten, verständigten dann die Polizei. Die durchkämmten den Urwald. Nach 3 Tagen entdeckten die Beamten eine Feuerstelle. Voller Entsetzen sahen sie, dass in der Asche menschliche Überreste lagen. Knochen, Zähne, Kleidungsfetzen. Der deutsche Mann, da war sich der Suchtrupp sicher. Er ist zerstückelt und dann verbrannt worden. Eine Genanalyse der Zähne sollte später Gewissheit bringen. Wer sollte das bloß seiner Frau sagen? Das bringt sie um. Die Polizisten suchten ein paar Männer für die traurige Aufgabe aus. Heike sah sie schon von Weitem kommen und augenblicklich spürte sie das Grauen.
Da weißt du schon, was Sache ist.
Was sie gleich aus dem Leben fegen würde. Als die Beamten wieder gingen, saß Heike immer noch wie versteinert da und starrte übers Wasser ins Nichts. In ihren Augen schwammen die Tränen. Einsatzkräfte suchten wochenlang den Dschungel ab. Sie fanden keine Spur von Stefans Mörder. Nach 57 Tagen stellte er sich der Polizei. Er wurde verhaftet. Da war Heike längst wieder in Deutschland, bei ihren Eltern in Würzburg, wo sie verzweifelt versuchte, das Unfassbare zu verarbeiten. 6 Monate später kam sie wieder nach Nuku-Hiva. Bei der Gegenüberstellung fragte sie Stefans Mörder, warum er nicht auch sie getötet hat. Weil ihm die mentale Kraft dafür gefehlt habe, gestand er. Verlor aber keine Worte der Reue. Arihanu wurde vor Gericht gestellt. Er gestand, den Deutschen massakriert und verbrannt zu haben, schwieg aber zum Motiv seiner Tat. Und das ist ja wieder das Schlimme daran. Ja. Ne? Zu 28 Jahren Gefängnis wurde er verurteilt. Die Verhandlung musste Heike aber nicht mehr miterleben. Inzwischen ist sie wieder im Leben angekommen, auch dank einer Therapie. Sie schrieb ein Buch über die Tragödie und stellte ein Bildband zusammen mit den schönsten Momenten der Reise. Da fing sie wieder an zu träumen. Von ihrer Liebe und dem verlorenen Glück. Ist traurig, oder?
Ja, das ist eine sehr traurige Geschichte.
Ja.
Ja, muss ich echt sagen.
Ja, also das Buch habe ich jetzt auch noch nicht gelesen. Aber das werde ich mir auf alle Fälle mal holen. Das hört sich ja eigentlich interessant an. Und vielleicht sind da auch noch einige Details drin, die ich jetzt hier nicht so in dieser kurzen Fassung erzählen konnte. Ja, Tanja, also wenn man einen Menschen verliert, mit dem man sein halbes Leben verbracht hat und dann auch noch so eine tolle Reise auf die Beine gestellt hat, ist es schon ganz, ganz tragisch. Ne?
Das Tragische ist ja auch, dass sie alles darauf ausgelegt haben. Dann hat das so lange gedauert, bis sie sich ihren Traum erfüllen konnten. Und dann ist der so zu Ende gegangen und so schnell. Das ist wirklich eine also ganz, ganz tragische Geschichte.
Ja, Tanja, dann sind wir am Ende dieser Folge.
Ja. im Grunde wieder zwei Liebesgeschichten, wenn du so willst.
Ja, es waren zwei Liebesgeschichten. Und wir sind dann nächstes Mal wieder da. Mit euch hoffen wir, wenn es wieder heißt, Crime of Your Life.